mehr so die Frage, was soll das? Und das ist ja kein Thema für die Gemeinde, denn die zweitschönste Nebensache der Welt nennt man so allgemein, sagt man so, Sexualität. Warum sprechen wir darüber nicht? Ich meine, wenn wir rausgehen, wenn wir in unser normales Leben hineingehen, dann stellen wir ja fest, dass Sexualität allgegenwärtig ist. Überall, von der Werbung, in jedem Film, fast in jedem Buch, in der Schule, in der Arbeit, ich kann mich noch gut erinnern an die schlüpfrigen Gespräche meiner Arbeitskollegen. Und ich finde es total gefährlich, dass auf der einen Seite in unserem alltäglichen Leben Sexualität so überall, so omnipräsent ist. Und hier in der Gemeinde, habt ihr schon mal eine Predigt hier oder in einer anderen Gemeinde über Sexualität gehört? Ich glaube, das ist ein total gefährliches Missverhältnis. Als wir 2022 in der Wortbetrachtung über Jakob, Josef gesprochen haben, sind wir auch über das Thema, über das Kapitel 38 mit Tamar gestolpert. Und da habe ich gesagt, boah, ganz schön heftig. Aber das müssten wir eigentlich mal thematisieren. Und habe lange gebraucht, bis ich mich dazu wirklich durchgerungen habe und habe echt gehofft, dass Gott mir da zeigt, was sein Wille ist. Und ich hoffe, dass wirklich jetzt echt sein Geist in mir euch das gibt, was an diesem Thema wirklich auch jetzt gesagt werden soll. Warum kommt dieses Thema Sexualität bei uns überhaupt so wenig vor? In anderen Kulturen ist das anders. Da spricht man da offener drüber. Bei uns so in Europa, Westeuropa, ist das irgendwie sehr schwierig. Hat ein bisschen zu tun mit griechischer Philosophie. Griechische Philosophie ist sehr körperfeindlich. Da ist der Körper gar nichts wert mit all seinem Verfall, seinen Krankheiten, seinen Mühen. Ne? Leben ist ja manchmal schwierig, anstrengend, man wird krank und der Körper ist nicht viel wert, aber der Geist, das war bei den Griechen das Wichtige. Das war das, was herausstach, was gebraucht wurde, was sozusagen auch verehrt wurde. Und das haben auch die ersten christlichen Philosophen, Theologen, Bibellehrer so mitgenommen, haben das in unser Zeit, in unser Denken mit hineingetragen. Und man kann das auch an manchen Bibelübersetzungen sehr deutlich sehen, dass einige Begriffe, die im Hebräischen sehr, sehr heftig sind, in Bibelübersetzungen sehr schön entschärft worden sind. Übrigens möchte ich gerne Körperfeindlichkeit abgrenzen von Scham. Scham, Scheu vor Nacktheit, ist was ganz anderes. Nacktheit macht verletzlich. Nacktheit zeigt so alle meine körperlichen Unzulänglichkeiten, sind dem anderen dann sichtbar. Und Nacktheit kann auch sexuelle Begierde hervorrufen. Und deswegen ist Scham etwas Gutes, dass wir also mit unserem Körper, dass wir unseren Körper nicht so offen zeigen. Übrigens, weil es diesen körperlichen Verfall und diese sexuelle Begierde im Paradies nicht gab, hatten Adam und Eva auch überhaupt kein Problem damit nackt rumzulaufen. Ja, wichtige Frage, was sagt Gottes Wort, wie denkt Gott über Sexualität? Und dazu möchte ich gerne mit euch eben dieses Kapitel aus 1. Mose 38 mal durchgehen. Und ich weiß auch, dass ich mit diesem Thema jetzt nicht die Lebenswirklichkeit von allen Zuhörern erreiche. Und hoffe aber, dass da auch Elemente drin sind, die euch etwas sagen, die euch auch weiterhelfen in eurem Glauben. So. Ja. Wir lesen aus 1. Mose 38 mal die ersten 6 Verse. Um diese Zeit trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog hinunter ins Hügelland. Er wohnte in Adulam bei einem Mann namens Hira. Dort sah er die Tochter des Kanaaniters Schua und heiratete sie. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem er den Namen Er gab. Sie wurde wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn namens Onan und den dritten Sohn nannte sie Schela. Und als dieser geboren wurde, war Juda gerade in Kesib. Hört sich erstmal ganz normal und harmlos an. Da zieht jemand um, verändert seinen Lebensmittelpunkt, soweit alles okay. Aber tatsächlich ist diese Veränderung seines Lebensbereiches eigentlich der Anfang der Katastrophe. Juda wohnte bei seinem Vater Jakob und seinen Brüdern und er kannte Jakob. Er hatte doch gehört, wie Jakob bei Laban gesegnet wurde. Er hatte gehört, wie Jakob Engeln begegnet ist. Er hat es selber erlebt, wie Jakob nach dem Übergang über den Jabbok plötzlich gelähmt, eine Hüfte gelähmt kam und sagte, oh, ich habe mit Gott gerungen, mit Gott selber. Juda wusste also, es gibt einen Gott. Und ich denke, dass Jakob zumindest in den letzten Lebensjahren auch von diesem Gott erzählt hat, von seinen Erlebnissen. Und aus diesem Lebensumfeld geht der Juda jetzt weg, wird nicht gesagt, warum, und zieht irgendwo ins kanaanitische Kernland, so ungefähr 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das war ja alles vor der Landnahme. Das war ja alles noch nicht Land Israels, das war alles noch Kanaan. Und Kanaan war wirklich ein Land mit einem ganz heftigen Götzendienst. Mit einem ganz heftigen Fruchtbarkeitsgötzendienst von der Astarte und einem Götzendienst, wo man tatsächlich eigene Kinder opferte. Und deswegen war das wirklich für Gott schwer anzusehen, dieses Leben, diese Menschen in Kanaan. Und jetzt verändert der Juda seinen Lebensmittelpunkt aus diesem gottzugewandten Bereich seines Vaters Jakob und zieht in diesen gottabgewandten Bereich Kanaans. Da würden wir jetzt sagen, er geht in ein ungleiches Joch. Er verbindet sich mit Menschen, die ganz anders denken. In 2. Korinther 6, Vers 14 sehen wir, was das bedeutet. Lasst euch nicht mit Ungläubigen ein. Wie passen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Und wie verträgt sich der Tempel mit Gottes, mit Bildern von Götzen? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Es geht hier nicht um irgendwelche Abschottung, um Brandmauern hochzuziehen. Es geht hier nicht um eine falsch verstandene Absonderung. Wir sehen Jesus Christus, der mit Sündern, mit Zolleinnehmern, mit Prostituierten gegessen hat. Der hat Tischgemeinschaft mit ihnen gehabt. Hier geht es nicht um diese Absonderung, sondern es geht um die Frage, was prägt mich? Was lasse ich in mein Denken hinein? Mit wem oder was erlaube ich Einfluss und auf mein Denken? Und da ist dieses ungleiche Joch eben ein sehr schönes Bild. Ihr seht hier den Ochsen und den Esel, die so dieses Joch um den Hals haben. Was passiert, wenn ein Ochse und ein Esel gleichzeitig einen Pflug ziehen? Weiß heute keiner mehr. Wer hat denn sowas noch? Aber wir haben Treckerspezialisten hier. Würde passieren, wenn wir auf dem Trecker rechts und links ungleich große Räder aufziehen würdet? Natürlich, der würde schief ziehen. Der würde nie dahin fahren, wo man gerade hinlenkt. Er würde irgendwo ganz anders landen, als man möchte. Und das ist doch genau dieses Problem eines ungleichen Joches. Ich müsste ständig korrigieren, mein Denken ständig wieder korrigieren, um in die richtige Spur zu kommen. Das ist mühsam. Das kostet Kraft. Irgendwann kann ich das vielleicht nicht mehr. Und dann zieht mich dieser Fremde, dieser falsche Einfluss in eine Richtung, die nicht gut ist. Dann öffne ich mein Denken Einflüssen, die mir nicht gut tun, und das beschädigt letztendlich meinen Glauben. Und wir werden sehen, genau dieser Ortswechsel hier, dieses ungleiche Joch, in das sich Juda hier begibt, das ist Auslöser für die folgenden Katastrophen. Gut, wir gehen im Text weiter. Aber sein Erstgeborener, also das war er, tat, was dem Herrn missfällt, und da ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Dein Bruder hat deine Schwägerin kinderlos hinterlassen, du bist verpflichtet, für deinen Bruder einen Sohn zu zeugen, damit sein Geschlecht nicht ausstirbt. Onan war es klar, dass das Kind nicht ihm gehören würde, deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf die Erde fallen, um seinen Bruder keine Nachkommen zu verschaffen. Das missfiel dem Herrn und er ließ Onan sterben. Wir wissen nichts über die Bosheit von Ea. Da wird uns gar nichts darüber berichtet, deswegen klammern wir das hier auch ganz aus, keinen Satz darüber verlieren. Aber wir sehen, was Onan falsch macht. Jetzt muss man was erklären. Schwagerehe, das kommt uns ja heute echt schräg vor. Ja? Also da ist eine Frau kinderlos, eine verheiratete Frau kinderlos, der Mann stirbt und damals wäre dann der Bruder verpflichtet, seiner Schwägerin Nachkommen zu verschaffen. In unserem Denken irgendwie was total Queres. Nicht queer, das ist was anderes. Was Queres. Aber damals war das echt wichtig. Einmal war es wichtig für, ja, mehr traditionell wichtig, um die Erblinie fortzusetzen. Denn Juda sagt ja auch seinem Sohn Onan, also damit die Erblinie deines Bruders nicht ausstirbt, musst du das machen. Aber es hatte auch ganz klar einen sozialen Charakter. Es gab ja keine Renten-, Pflege- und Altersversicherung zu der Zeit. Es waren die Kinder, die ihren Eltern den Lebensunterhalt sichern mussten. Also die Kinder waren dafür da oder hatten die Aufgabe, den Eltern, die sich nicht mehr selber versorgen konnten, die zu versorgen. So, und wenn ich jetzt keine Kinder habe, ist das natürlich schwierig. Deswegen war Kinderlosigkeit zu der damaligen Zeit eh ein Problem. Und hier war die Schwagerehe eben ein Instrument, um der kinderlosen Schwägerin doch zu Nachkommen zu verhelfen. Und wir sehen, Onan hat diese Aufgabe, hat diese Verantwortung. Was macht er damit? Er missachtet das. Er missbraucht sozusagen Tamar zu seinem Vergnügen. Er kommt zu seinem Vergnügen, aber die damit verbundene Verantwortung wird nicht erfüllt. Onan verachtet diese Verpflichtung, diese Verantwortung, die Gott ihm gibt. Er missbraucht die Sexualität nur zu seinem Vergnügen und verhindert ganz bewusst die gewünschte, die geplante Schwangerschaft. Und das ist in Gottes Augen so böse, dass auch Onan stirbt. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, warum das damals so war. Wir können ja froh sein, dass es heute nicht so ist. Wir müssten uns, glaube ich, keine Sorgen um Überbevölkerung machen, wenn es heute auch noch so wäre. Aber wir lernen zwei Dinge daraus. Einmal, Sexualität ist für Gott eine wichtige Sache. Und das Zweite, Sexualität ist mit Verantwortung verbunden. Und über diese beiden Punkte möchte ich gerne auch noch weiter mit euch sprechen. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht noch mal einen Blick werfen auf die Schöpfungsgeschichte, auf die Stiftung der Ehe. Adam wird geschaffen und Gott merkt, ist jetzt nicht so gut, wenn der alleine ist, der Mensch. Und dann stellt man fest, unter allen Geschöpfen gibt es keine Entsprechung für Adam. Und dann sagt Gott, okay, dieser Mensch braucht eine Hilfe. Er braucht eine Ergänzung. Er braucht eine, ja, wie soll ich sagen, er braucht ein Komplement. Etwas, was ihn praktisch in eine Erweiterung, die das beide dann komplett macht. Hilfe ist ja so ein bisschen ein was abwertend. Hilf mir mal eben, etwas, was so mal vorbeigeht. Aber dieses Wort, was hier für Hilfe steht, das hebräische Wort Eser, das finden wir auch wieder in einem anderen Zusammenhang, und zwar als Samuel diesen Stein der Hilfe aufstellt, eben Eser. Da heißt es, bis hierhin hat Gott geholfen. Also anders gesagt, ohne Gottes Hilfe wären wir gar nicht bis hierhin gekommen. Und da sehen wir, Hilfe ist eben nichts Zweitrangiges, sondern es ist etwas ganz Wichtiges. Es ist etwas Ergänzendes, ohne dass der andere Teil nicht vollständig ist. Und das ist eben hier der wichtige Punkt. Wir sehen, Gott schafft Mann und Frau in einer partnerschaftlichen Beziehung. Sie übernehmen füreinander Verantwortung für das gegenseitige Wohlergehen. Partnerschaft bedeutet soziale Verantwortung jeweils für den anderen und es bedeutet auch emotionale Verantwortung. Wir sind auch dafür verantwortlich, dass es unserem Lebenspartner emotional gut geht, körperlich gut geht, emotional gut geht. Und dazu braucht es eben auch eine Verbindlichkeit. Gott hat diese Partnerschaft, diese Beziehung, diese Ehe auf Verbindlichkeit angelegt. Und eben diese beiden Lebenspartner ergänzen sich gegenseitig, sie vervollständigen sich gegenseitig. Und das ist eigentlich das Wort, was ich eben suchte. Diese beiden Gegenstücke, sie vervollständigen sich. Und das hat dann letztendlich auch sichtbare Konsequenzen. Schon damals im Paradies, wo es noch gar keinen Vater und Mutter gab, sagt Gott, ja, wenn zwei so sich zusammenfinden, dann werden sie Vater und Mutter verlassen, sie werden etwas Neues aufbauen, der Mann wird sich mit seiner Frau verbinden und eins werden. Es entsteht eine Einheit. Einmal, es entsteht eine Einheit aus zwei verschiedenen Individuen, wird eine Einheit, ohne die eigene Individualität aufzugeben. Und diese beiden bauen etwas Neues auf, also das bisherige Umfeld wird verlassen, es wird etwas Neues gebildet und das ist öffentlich sichtbar. Sehen wir also, dass aus dem, was da ist, einer Familie, etwas herausgeht, sich eine neue Familie bildet und so etwas ist nicht im Verborgenen, sondern es ist öffentlich sichtbar und im Lauf der Zeit wurde das gefeiert und es wurde eben dann sozusagen diese Hochzeitsfeiern entstanden, die das eben auch bekunden. Und wenn geheiratet wird, gibt es auch immer Zeugen. Das ist nicht nur heute beim Standesamt so, das war auch früher in kirchlichen Zeiten so. Es gibt also dann Zeugen, die sagen, ja, diese beiden haben ganz öffentlich bekannt, dass sie zusammengehören. Es ist nichts, was im Verborgenen passiert. Und jetzt leben diese zwei zusammen in einer Beziehung, partnerschaftlich, emotional. Ja, und das ist immer alles Glück und Friede und Freude. Und da wissen wir ganz genau, nein, ist es nicht. Beziehung bedeutet Beziehungsarbeit. Das ist manchmal echt schön anstrengend, den anderen zu ertragen, so lieb man ihn hat. Das bedeutet, dass man auf den anderen zugeht. Das bedeutet Vergebungsfähigkeit, Vergebungswillen. Es bedeutet, dass man sich verändern möchte. Ist es denn immer der andere, der schuld ist an diesen Problemen? Vielleicht bin ich es ja manchmal selber. Da muss ich mich auch korrigieren lassen. Da muss ich auch wirklich zuhören und sagen, ja, okay, wenn ich mein Schmatzen so stört, dann versuche ich eben leiser zu essen. Beispiel. Aber es bedeutet wirklich Arbeit. Man muss sich aufeinander einlassen. Es geht nicht ohne diese Arbeit. Und letztendlich hat Gott eine wunderbare Möglichkeit geschaffen, die gemeinsame emotionale Batterie, die sich ja durch diese Beziehungsarbeit dann manchmal auch wirklich entlädt, wo man dann müde wird, aber diese emotionale Batterie dann wieder aufzuladen. Und diese Möglichkeit ist eben auch Sexualität. Aber wir sehen, diese Sexualität ist immer an Beziehung gekoppelt, immer an Beziehung gebunden. Ich finde es übrigens total interessant, am Anfang 1. Mose 4, Vers 1, wo Adam und Eva dann aus dem Paradies draußen sind und da steht, dass Adam mit Eva schlief. Da steht wörtlich ein Wort, das bedeutet erkennen, wissen. Das hat erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern dieses Wort zeigt eigentlich, dass man den anderen in seiner ganzen Persönlichkeit wahrnimmt. Man kennt den anderen durch und durch, ganzheitlich. Das ist in diesem Wort gemeint, was so in manchen Übersetzungen mit sie schliefen miteinander steht, sondern steht wissen, erkennen, also den anderen wirklich aufnehmen. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich erkenne dich, ich liebe dich, so wie du bist. Und so haben wir dann auch Sexualität. Und hier ist die Sexualität sozusagen, ich sage das mal so, die Kirsche auf der Torte Beziehung. Ja, das, was so on top oben drauf kommt. Es ist die Erfüllung und der Gipfelpunkt der Beziehung. Und auch Folgen von Sexualität, Schwangerschaft und Kinder sind eigentlich auch gedacht als emotionaler Kleber für die Partnerschaft. Und ich kann mich echt gut daran erinnern, wie unsere Kinder klein waren. Ist auch heute noch so, aber als wenn die Kinder klein sind und so dieses Emotionale einen so packt, dass das eben auch immer wieder etwas ist, was uns zu dem Partner hinzieht, ja. Ja. Also Bibel sieht Sexualität immer im Zusammenhang mit verbindlichen, öffentlichen Partnerschaften einer Ehe. Und Beispiele von außerehelichen Beziehungen in der Bibel, könnt ihr nachgucken, enden alle in der Katastrophe. Simson, David, Dina, Schwester von Judah, oder auch Absaloms Schwester, die hieß auch Tamar, eine andere Tamar, waren alles so außereheliche Beziehungen, manchmal in ganz unterschiedlichen Formen, sind alles Katastrophen geworden. Und wenn wir so um uns herum gucken, in unsere Gegenwart, in unser Umfeld, ist es nicht auch oft so, dass wir das sehen, dass das in Katastrophen endet? Das Problem heute ist ja, wir leben in der Instant-Gesellschaft. Alles schnell und leicht löslich. Heute scheuen die Menschen oft Mühe und Probleme. Auch die Mühen und Probleme, die eine Partnerschaft bietet. Und eine verbindliche Partnerschaft hat eben Folgen. Beziehungspflege ist wichtig. Wir müssen miteinander arbeiten in unserer Beziehung, damit es gut wird. Es gibt Familiensituationen. Ach, die Familie meines Mannes, die Familie meiner Frau, die Schwiegermutter, der Schwiegervater, der Schwager oder keine Ahnung. Das ist manchmal echt kompliziert. Und natürlich, wenn ich eine neue Familie gründe, dann hat das auch oft finanzielle Aspekte, finanzielle Fragen. Kommen wir mit unserem Geld zurecht? Können wir uns Kinder leisten? Wo wohnen wir? Das Auto kostet Geld. Natürlich, Beziehung ist auch ein finanzieller Aspekt. Und weil das oft so schwierig ist, merken wir, dass Beziehung in dieser Tiefe oft gar nicht gesucht wird. Es ist eher belastend. Es gibt dann so welche, die hüpfen so von Blümchen zu Blümchen. Man pickt sich dann eben aus der Beziehung die Rosinen heraus und das ist halt oft die Sexualität und verwechselt das dann mit Beziehung. Die Folge, emotionale Beschädigung, Beziehungsarmut, Beziehungsunfähigkeit. Und es gibt wirklich Menschen, und ihr kennt bestimmt auch solche, wo man merkt, sind überhaupt nicht mehr fähig zu richtigen, tiefen Beziehungen. Die sind in Kontakt mit anderen Menschen oft oberflächlich und sich so richtig auf jemanden anderen einzulassen, sein Herz zu öffnen, sich aufzuschließen für den anderen und dem anderen zu erforschen und zu gucken, wie geht es dem, was spürt der, was fühlt der. Da sind viele Menschen heute gar nicht mehr fähig zu, weil sie eben dieses von Blümchen zu Blümchen hüpfen, sich so angewöhnt haben. Außereheliche sexuelle Beziehungen führen in die Katastrophe. Es ist nicht das, was Gott für uns geplant hat. Und ihr könnt das sehr gerne auch anhand der Bibel selber prüfen. Lest dazu 1. Mose 2, lest dazu 1. Korinther 6 und 7. Da sind viele Hinweise, wie Gott sich das gedacht werden. Und ich muss es einfach auch sagen, es betrifft genauso auch eine Beziehung, wenn die Ehe noch nicht geschlossen ist. Denn auch hier fehlt die Verbindlichkeit, hier fehlt die Verantwortung, hier fehlt das sich binden wollen oder sich schon gebunden haben. Ich möchte auch noch andere, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ich möchte auch gerne noch andere Formen von Sexualität ansprechen, in denen die Verantwortung außen vor bleibt. Ich habe mit meiner Frau über die Predigt gesprochen und ich habe ihr das gesagt. Ich habe gesagt, ja, Selbstbefriedigung ist ja auch so ein Thema. Hatten wir eine heiße Diskussion. Das kannst du doch jetzt hier nicht so ansprechen. Ich glaube schon, dass man das auch ansprechen muss. Denn das Problem bei Selbstbefriedigung ist, zumindest bei Männern, ich kann das nur von mir, vom Mann sagen, es geht nicht ohne Fantasie. Es geht nicht ohne Fantasie. Und die Frage ist eben, welche Bilder habe ich im Kopf? Was ist meine gedankliche Vorlage? Oder auch Pornografie, da brauche ich gar keine Vorlage, da habe ich die ja schon so. Die konkreten Bilder ersetzen dann meine Fantasie. Aber in beiden Fällen ist es gedachter Ehebruch sein. Könnt ihr Matthäus 5, Vers 28 lesen, was Gott darüber sagt? Und Pornografie hat noch einen anderen Punkt, fast immer mit der Erniedrigung des anderen verbunden. Denn auch hier benutze ich etwas für mein Vergnügen. Hier missbrauche ich Menschen, die da fotografiert worden sind oder gefilmt worden sind, für mein Vergnügen. Ich missbrauche das. Und es gibt bei Pornografie noch einen ganz anderen Aspekt, den ich euch sagen muss, und zwar: Es gibt eine Suchtgefahr. Diese Bilder, die wir da aufnehmen, können Gift sein für unsere Seele. Sie sind im Kopf, und was wir im Kopf haben, ist nicht löschbar. Es gibt für unser Gehirn keinen Löschbutton für Gedanken, für Bilder. Das können wir nicht bewusst aus unserem Kopf herauslöschen. Es kann sich im Lauf der Zeit vielleicht mit anderen, vielleicht auch mit guten Dingen überlagern. Aber es ist immer wieder möglich, dass eine Assoziation ein schlimmes Bild aus der Vergangenheit hochholt. Ich bin in meiner Jugend mit schwerer Pornografie in Kontakt gekommen. Ich war noch jung, ich wusste gar nicht, was das ist. Aber es ist auch heute noch so, dass ich oft Mühe habe, diese Bilder aus meinem Kopf herauszubekommen. Suchtgefahr ist da sehr hoch. Und ich möchte einfach, weil wir bei dem Punkt sind, auch noch über eine andere Sache sprechen, ganz kurz anreißen: gleichgeschlechtliche Sexualität. Und hier ist die Bibel ganz klar. Hier geht es nicht um Verantwortung oder so, aber sie sagt die Bibel ganz klar, das ist Gott ein Greuel. Lesen wir in 3. Mose 18, Vers 22, Römer 1, Abvers 22. Gott sagt, das ist nicht das, was ich will. Es ist mir ein Greuel. Und jetzt möchte ich uns darauf hinweisen, dass wir Menschen nicht wegen einem solchen falschen Verhalten abwerten. Gott liebt jeden Menschen. Er liebt auch mich, wenn ich Falsches tue. Er liebt auch andere, wenn sie Falsches tun. Und hier haben wir als Christen gerade in der Vergangenheit, glaube ich, sehr viel Schuld auf uns geladen. Da müssen wir vielleicht neu denken. Wow, ich bin ziemlich im Verzug. Okay, wir lesen mal weiter. Und zwar geht es weiter in Vers 11 bis 12. Da sagt Judah zu seiner Schwiegertochter: Bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela alt genug ist. In Wahrheit aber dachte er: Ich will nicht auch noch den letzten Sohn verlieren. So kehrte Tamar ins Haus ihres Vaters und blieb dort. Nach einiger Zeit starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira auf die Berge nach Timna, um nach den Männern zu sehen, die gerade seine Schafe schoren. Und hier würde ich sagen, das ist jetzt mal so typisch Mann, ja? Denn wo sucht Juda die Schuld jetzt für den Tod seiner Söhne? Nicht darin, dass seine Söhne vielleicht was Falsches gemacht haben, sondern er sieht Tamar, die Frau, als die Schuldige. Und das sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Wie sagte Adam, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Und Juda denkt hier, ja, die Frau Tamar, die meine Söhne da hatten, die ist schuld. Dass sie schuld bei seinen Söhnen lag, daran denkt er gar nicht. Er sieht auch nicht die Ursache. Er sieht auch nicht seinen eigenen Fehler, dass er das verursacht hat mit seinem ungleichen Joch, mit seinen falschen Verbindungen, mit diesem Auslöser der Katastrophe. Und das führt hier direkt zur nächsten Ungerechtigkeit, denn aus Angst um seinen letzten Sohn verweigert er Tamar das Recht auf die Nachkommenschaft durch Schelah, also auf dieses Recht der Schwagerehe. Wenn die Schuld bei Tamar liegt, dann will ich meinen letzten Sohn nicht auch noch verlieren, indem ich ihn praktisch dann in ihre Fänge lasse. Stattdessen geht der Juda zur Schafschur, und ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen, das war so ein typisch männliches Vergnügen auch. Ne? So viel Alkohol, Kraft- und Mutproben, schlüpfrige Gespräche, so wir würden sagen sehr testosteronhaltig. Und jetzt sieht Tamar ihre Chance. Sie verkleidet sich als Prostituierte und stellt sich praktisch dem Juda da in den Weg. Und wir müssen fragen, Juda, Tamar, was machst du denn da? Das ist so falsch gegen alle Moral, auch gegen damalige Sitte und Moral. Und auch hier, was sie mit Juda macht, ist genauso auch falsche Sexualität. Wie bei Onan. Letztendlich versucht sie, Unrecht mit Unrecht zu lösen. Habe ich mich gefragt, ob dieses verdeckte Agieren so, ob das vielleicht so ein bisschen typisch Frau ist, aber da will ich mich nicht so festlegen. Aber letztendlich missbraucht Tamar den Juda auch zur Befriedigung ihres eigenen Zweckes, ihres eigenen Zieles. Und übrigens hier wird wenn der Juda mit der Tamar schläft, wird ein ganz anderes Wort als in 1. Mose verwendet. Hier geht es nicht um Erkennen, den anderen sehen, sondern hier geht es einfach nur um Eingehen. Hier wird nur die Aktivität beschrieben in dem Wort. Aber was ich total interessant finde, dass die Tamar diesen Plan fasst und sie weiß ganz genau, da kann der Juda nicht Nein sagen. Das ist doch interessant, nicht? Der Juda ist auf dem Weg zu seinem Männervergnügen, ist da schon voller Freude und denkt sich auch, was da wo alles passiert. Wir würden heute sagen, der Juda ist geil. Und in der Bedeutung, wirklich in der Bedeutung dieses Wortes. Und so verhält er sich auch. Kann es überhaupt nicht erwarten. Und was hier so nüchtern beschrieben wird, ja, diese Verhandlung, was gibst du mir, Chef? Ziegenbock, okay, habe ich nicht da. Ja, gibst du mir einen Pfand? Ja, was gibst du mir denn? Ja, Siegelring und Stab. Wisst ihr, was Siegelring und Stab war? Der Siegelring, da konnte man also wirklich nachweisen, dass man der Absender einer Nachricht ist. Und im Stab, der wird deswegen so hier angesprochen, weil im Stab war sozusagen das Kennzeichen, das Wahrzeichen des Besitzers eingeschnitzt. Was gibt der Juda der Tamar? Er gibt ihr sozusagen seinen Personalausweis und seine Kreditkarte. So sieht er nur sein Vergnügen. So sieht er nur das, was er haben will. So geil ist er hier. Ich finde das total interessant, diesen Unterschied zwischen Juda und seinem Bruder Josef, der ja ein paar Kapitel später kommt, der dann von der Frau des Potiphar verführt werden soll oder sie versucht ihn zu verführen und wie widerstandsfähig der Josef an dieser Stelle ist. Das sehen wir hier bei Juda nichts von. Und das ist doch auch oft unser Problem, dass unser Herz so laut Ja, Ja ruft, dass wir das Nein, Nein unseres Verstandes, unseres Herzens überhören. Und gerade heute, wo solche Angebote oft nur einen Gedanken oder nur einen Mausklick entfernt sind, ist es umso wichtiger, dass wir wirklich überlegen, wo sind wir mit unserem Herzen. Wenn ich eben gesagt habe, dass dieses ungleiche Joch, dieses Wechseln des Lebensumfeldes, dass das ein Problem wird, dann zeigt sich das hier. Sein Freund Hira, hey, was für ein Freund, der unterstützt ihn ja eher noch. Da kommt keine Korrektur. Da kommt keine Korrektur, kein Hinweis, ey, Judah, ist das richtig? Meinst du das wirklich ernst? Meinst du, das wäre gut, das zu tun? Nein, Hira unterstützt ihn und wir wissen, und deswegen ist es so wichtig, dass wir Freundschaften, gute Freundschaften untereinander haben. Freundschaft unter uns, unter euch Frauen, aber auch wirklich offene Freundschaften unter uns Männern, wo wir uns sagen können, lieber Bruder, lieber Freund, überleg mal, was machst du da? Wo gehst du hin? Wo führt dein Weg hin? Eisen schärft man ein Eisen und ein Mann schärft ein Angesicht des anderen, eine Frau genauso die, das Angesicht des anderen, und da können auch wirklich mal die Funken fliegen. Da kann man sich auch mal die Meinung sagen und auseinandersetzen. Aber wichtig ist, dass wir darüber reden, über solche Dinge. Dass wir uns helfen, schlechte Einflüsse auch loszuwerden und abzulehnen. Ja. Okay. Letztendlich Finale des Dramas, Tamas Aktion hat Erfolg, Schwangerschaft erreicht, aber noch nicht am Ziel. Denn was passiert? Hurei war damals auch eine schlimme moralische Verfehlung. Hört, hört. Und Juda wird das zugetragen, ja, deine Schwiegertochter ist ja Witwe, aber sie ist schwanger, also was kann das sein? Hurerei. Und der Juda hat nichts Besseres zu tun, als ein Urteil zu fällen. Und was für ein Urteil? Tod durch Verbrennen. Herr Juda, was machst du da? Was denkst du denn? Hast du überhaupt kein Mitleid mit deiner Schwiegertochter? Und vor allen Dingen, möchtest du dich jetzt hier mit dem Urteil als der Gerechte dahinstellen? Möchtest du vielleicht sogar damit wegwaschen, was du selber getan hast? Denkst du nicht mehr an deine eigene Situation damals auf dem Weg zur Schafschur? Oder ist der Tod Tamas vielleicht sogar die Lösung für dein Problem mit deinem Sohn Schela, dass du ihm den Schela dann nicht mehr der Tama geben musst? Diese Doppelmoral, die macht uns wirklich sprachlos. Und das ist wirklich auch wieder erneut ein Beispiel für Männerverhalten, kann ich nur für mich selber sagen, passiert immer wieder, und wir finden sowas Ähnliches auch nochmal in Johannes 8, Vers 3, da wird ein Paar im Ehebruch ergriffen und die Pharisäer bringen die Frau zu Jesu und sagen, hier, eine Sünderin, muss verurteilt werden. Den Mann haben sie laufen lassen. Das ist so ein bisschen wirklich typisch Mann, muss ich mich selbst an die eigene Nase packen. Aber erst nach diesem öffentlichen Beweis seiner Verwicklung, also als ihm dann wirklich präsentiert wird, das ist dein Siegelring, das ist dein Stab, das hast du der Prostituierten als Pfand gegeben, als er das präsentiert bekommt, da rudert Juda zurück. Und dann erkennt er auch tatsächlich seinen Fehler, sein Unrecht. Und das hätte böse ausgehen können für Tamar. Aber letztlich hat Gott einen guten Ausgang geschaffen. Und Juda handelt jetzt ja auch wirklich gerecht und akzeptiert Tamar als die Mutter seiner Kinder. Übrigens, der Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament, im Hebräischen, bedeutet immer das, was Recht ist, immer das, was zum allgemeinen Frieden, zum Shalom führt. Als Juda hier sagt, sie ist gerechter als ich, Bernd Brockhaus hat das mal so übersetzt, ihre Gerechtigkeit ist besser als meine Gerechtigkeit. Und Juda lernt auch dadurch und er verändert sich, und nachher im zweiten Teil der Josefsgeschichte sehen wir tatsächlich auch einen veränderten Juda. So, und jetzt die Frage, ist das veraltetes Denken? Wenn ich euch hier so eine Geschichte aus dem Alten Testament präsentiere, ist das veraltetes Denken? Ist das alt oder ist das veraltet? Ich habe euch hier ein Bild von Rembrandt mal gezeigt. Toll, dieser Lichtverlauf, ja? Kann, glaube ich, heute keiner mehr malen. Das ist alt. Ist das veraltet? Unser Wort Gottes ist alt. Ist es veraltet? Können wir da sagen, ja, das sind veraltete Ansichten, wenn wir Gottes Pläne, Ziele für unser Leben sehen. Aber man muss ganz klar sagen, wir haben ein Riesenproblem damit, die Spannung auszuhalten zwischen dem, was heute in der Gesellschaft normal ist und was Gottes Wort uns lehrt. Diese Lücke, diese Kluft wird immer größer. Das ist das Ziel auch des Teufels. Aber Gott selber ändert sich nicht, weder sein Wesen, nicht seine Liebe, auch nicht seine Gedankenpläne für uns. Und Gottes Rettungsplan ist doch auch uralt. Vor uralten Zeiten, als es noch nichts gab, hatte Gott schon die Rettung des Menschen, die Erlösung des Menschen im Kopf gehabt, im Plan gehabt. Ist dieser Rettungsplan Gottes, dass Jesus ans Kreuz geht, ist der veraltet, nur weil er alt ist? Nein, das ist er nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über diese Dinge reden, bei denen Gottes Vorstellungen heute in der Gesellschaft abgelehnt werden. Dazu gehört auch Sexualität. Wir müssen diese Dinge ansprechen und aussprechen und im Licht Gottes ansehen. In der Familie, liebe Väter, das ist eine Aufgabe von euch, dass ihr auch diese Dinge ansprecht. In der Gemeinde müssen wir es ansprechen. Und wenn ihr denkt, ich will keine schlafenden Hunde wecken, ich versichere euch, die Hunde sind alle schon wach. Deutlich machen, Gott hat uns lieb. Er wünscht uns Lebensfreude. Er will uns nicht auf die Finger hauen, wenn wir Spaß haben und auch nicht, wenn etwas falsch läuft. Wir müssen manchmal die Folgen unserer Fehler tragen. Ja, das stimmt so. Aber das ist doch nicht Gottes Strafe. Die Bibel zeigt uns das göttliche Lebenskonzept. Es bringt Gerechtigkeit und Frieden für unser Leben. Es führt zum Leben. Gott möchte, dass wir Leben haben. Marco, ich denke immer wieder an unsere EE-Einheiten. Satan dagegen versucht uns vorzumachen, Gott enthält dir das Beste vor. Er will dir nicht das geben, was gut ist für dich. Das war doch bei Adam und Eva genau das Gleiche. Hätten Adam und Eva auf diese begehrenswerte Frucht verzichtet, wo wären wir dann heute? Wir wären im Paradies. Aber so ist das Paradies verloren. Ja. Und um nochmal auf dieses Thema zu kommen, richtige Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Es gibt vergiftete Sexualität. Früchte, die unser Leben, unsere Gottesbeziehung belasten können. Und ich will hier gar nicht auf andere einhauen. Ich habe in dieser Beziehung selber genug Fehler gemacht. Und ich fürchte, es gibt auch öfters solche Probleme im Zusammenhang mit Sexualität in unseren Ehen, als wir denken. Wenn Sexualität gefordert oder auch erzwungen wird, wenn Sexualität gewährt wird oder verweigert wird, das sind auch oft Machtspiele in Beziehungen, in Ehen. Und da muss man drüber reden, das muss man klären. Auch hier gibt es Hilfe in der Bibel, auch hier kann man 1. Korinther 6 und 7 zu Hilfe ziehen. Aber ich darf euch darauf hinweisen, Gott hat uns aus der Finsternis, der Verlorenheit geholt und möchte, dass wir im Licht leben, in seiner vertrauten Nähe. Vertrautheit zwischen Eltern und Kindern ist so etwas Wunderschönes. Aber wenn die Kinder ja den Eltern im Gegensatz zu ihren Eltern stehen, wenn sie etwas getan haben, wo sie genau wissen, meine Eltern möchten das nicht, dann ist die Vertrautheit gestört. Und so ist es. Ich weiß noch, ich konnte meiner Mutter nicht in die Augen sehen, wenn ich was ausgefressen hatte. Die Vertrautheit ist gestört und so ist es auch in der Gottesbeziehung. Wenn wir anders leben, als Gott uns das sagt, ist die Vertrautheit gestört und die Nähe wird schwierig. Der Vater im Himmel möchte ein enges, ein vertrautes Verhältnis zu uns haben. Und das geht nur, wenn wir ihn und seine Pläne für uns ernst nehmen und danach leben. Amen.